Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von Teltarif.de. Im Studio sind
Michael Fuhr
und Markus Weidner. Michael, 5G Broadcast ist das Stichwort heute. Was ist das überhaupt?
Ja, diejenigen, die schon öfter unsere Podcasts gehört haben, die werden auch schon mal irgendwann einen Podcast von uns zum Thema mitbekommen haben. Wir haben nämlich schon mal einen zu diesem Thema gemacht. 5G Broadcast, also 5G ist ja in aller Munde. Aktuelle Mobilfunkgeneration, immer mehr Handys, immer besserer Netzausbau. Es tut sich da natürlich was. 5G Broadcast wiederum ist ein ganz eigenständiges Netz, kann man sagen. Es basiert auf den großen Rundfunksendeanlagen. Also man kann sagen, es ist dann eher mal vielleicht ein potenzieller Nachfolger von DVB-T2. Da wird es schon heiß gehandelt. Und jetzt gibt es allerdings eine ganz aktuelle Entwicklung. Deswegen machen wir jetzt mal wieder einen Update-Podcast, wenn du so willst, zu diesem Thema. Denn die Privatradios, und zwar nicht nur die deutschen, sondern die im ganzen deutschsprachigen Raum, also auch in Österreich und der Schweiz, haben jetzt quasi sich dazu bereit erklärt und wollen auch über diese Technik ausgestrahlt werden. Jetzt werden sich einige denken, Moment mal, jetzt sind wir doch gerade dabei, die meisten hören immer noch über UKW, DAB Plus sind die Sendernetze inzwischen zwar schon sehr gut ausgebaut, aber immer noch nicht ganz flächendeckend in Deutschland. Wieso fangen die jetzt schon wieder an, wieder von einem ganz neuen Netz zu reden? Denn neues Netz heißt natürlich auch, dass das dann auch kostenmäßig natürlich auch erstmal gestemmt werden. Wieso konzentrieren sich die Privatradios jetzt nicht erstmal auf DAB Plus? Und wie gesagt, UKW haben sie ja auch immer noch an der Backe. Wieso braucht man das? Ja, ich sage jetzt mal, das Problem ist irgendwo in gewisser Weise auch hausgemacht. Hätten wir nämlich DAB Plus auf jedem Smartphone, könnte man sich diese Diskussion wahrscheinlich ersparen. Allerdings, wer jetzt mal so schaut und in der Suchmaschine, ich sage jetzt mal bei eBay, Amazon und so weiter, das eingibt, Handy oder Smartphone mit DAB Plus, der wird mit ganz viel Glück vielleicht noch ein älteres Modell, das schon längst nicht mehr im Handel ist, das LG Stylus 2 entdecken. Und ansonsten gibt's kein weiteres. Das heißt, DAB Plus hat sich auf den Smartphones leider aus diversen Gründen nicht durchsetzen können.
Nun muss man natürlich sagen, 5G Broadcast ist nicht 5G Mobilfunk. Das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt gesagt, dass ein 5G fähiges Mobiltelefon, das also 5G für Internetverbindungen macht, dass das dann auch 5G Broadcast bekommt. Das ist ja quasi ein ähnliches Problem wie mit DAB+. Es muss natürlich dann auch von den Mobilfunkbetreibern und von den Geräteherstellern gewollt sein, dass 5G Broadcast dann zusätzlich zu 5G Mobilfunk in ein solches mobiles Endgerät eingebaut wird.
Ja, und spricht es schon ein ganz großes Problem an, denn die Privatradios haben schon geäußert, wenn sie an dieser Technik teilhaben wollen, und das wollen sie ja, dann wollen sie in jedem Fall unverschlüsselt und ohne Kosten da drauf. Das heißt also nicht, wie es bisher ist, im Rahmen von einem Datentarif, wo man dann in jedem Fall zahlen muss und ansonsten hat man keine Zugriffsmöglichkeiten, auf dem Smartphone Radio zu hören, wenn das Smartphone nicht noch einen alten UKW-Empfänger hat. Das haben aber allerdings mittlerweile die wenigsten nur noch. Ja, die Privatradios wollen, dass da sogar ein Zugang möglich ist ohne SIM-Karte. Und ist auch schon das ganze Konfliktpotenzial, das es auch bewirkt hat, dass es auch DAB Plus nie im Smartphone gab. Die Telcos, die wollen das einfach nicht. Die sagen natürlich, wir wollen an unseren Datentarifen verdienen und wir haben überhaupt kein Interesse, dass da irgendwie ein freier Rundfunk, ein kostenloser Rundfunk draufkommt, der dann sogar auch noch ohne Zugangsberechtigung, ohne Smartcard sogar oder ohne SIM-Karte dann quasi zugänglich ist.
Ansonsten muss man ja sagen, sinnvoll wäre das wahrscheinlich, ob es tatsächlich wirklich was taugt. Muss man sowieso erstmal sehen. Also das ist ja momentan eine Gleichung mit lauter Unbekannten. Die Privatradios haben ja unter anderem diesen 600 Megahertz-Bereich ins Spiel gebracht für 5G-Broadcast, sprich den Bereich, wo momentan DVB-T, DVB-T2, um es genau zu nehmen, stattfindet und praktisch die Forderung auch erhoben, den Bereich für den Rundfunk auch über das Jahr 2030 hinaus zu erhalten, eben mit dem Hintergedanken, dort nicht nur Fernsehen, sondern eben auch Hörfunk, 5G-Broadcast zu veranstalten. Nun muss man natürlich sehen, so ein armes Smartphone muss heute LTE auf 700, 800, auf 1800, auf 2100, auf 2600, 5G auf 3500 und noch auf den niedrigen Frequenzen GSM auf 900, UMTS bald nicht mehr, aber immer noch 2100 MHz. In so einem kleinen Smartphone muss eine Antenne rein, die ist eigentlich unglaublich. Und das ist auch mit der Grund dafür, warum, wenn man jetzt mal den GSM-Empfang vergleicht, für andere neuere Techniken gibt es ja keinen Vergleich, weil es das früher nicht gab, aber ein Handy aus, sagen wir mal, Mitte, Ende der 90er hat deutlich besseren Empfang als ein aktuelles Smartphone. Ist einfach so, die hatten meistens eine Außenantenne, teilweise noch ausziehbar sogar. HF-technisch natürlich wesentlich besser. So, wenn jetzt so ein armes Handy mit einer eingebauten Antenne auch noch 5G-Broadcast empfangen soll, dann hat man den gleichen Effekt, wie es bei besagtem LG Stylus 2 ist, mit DAB+. Wenn man nicht in unmittelbarer Sendernähe ist, wird man mehr Aussetzer als Empfang haben, weil das Kopfhörerkabel als Empfang, das ist das nächste Problem, es entfällt. Es gibt ja bei den meisten Handys gar keine Kopfhörerbuchse mehr heutzutage. Das heißt, du kannst nur noch mit Bluetooth-Headsets arbeiten. Sprich, du musst wirklich irgendwie die Antenne in dieses Handy reinfriemeln. Ob das tatsächlich funktioniert, auch wenn ich nicht direkt am Frankfurter Fernsehturm oder am Wendelstein stehe. Ganz ehrlich, ich glaube da nicht dran. Also es gab ein Nokia-Handy, das hatte für UKW tatsächlich auch eine eingebaute Antenne, also wenn man Kopfhörer verwendet hat, ging es über das Kabel. Ansonsten hatte das wirklich auch eine eingebaute Antenne, hatte sogar RDS mit Alternativfrequenzfunktion. Und ich bin damit im Zug gefahren, im Regionalexpress zwischen Würzburg und Nürnberg, habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, egal ob Antenne Bayern oder Bayern 1 oder wie auch immer, der hat sogar wirklich fast durchgehend Empfang gehabt, immer sich die beste Frequenz gesucht. Also für Handyverhältnisse, war noch kein Smartphone so lange her, verdammt guten Empfang, aber ob man das, wir reden jetzt von 100 MHz UKW, ob man das auf 600 MHz möglicherweise hinbekommt, ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich meine Zweifel.
Ja, und es kommen ja dann noch die höheren Frequenzen dazu. Also man kennt das ja heute schon von DAB+. Da hat man ja auch am Anfang gedacht, man kommt mit den Sendeanlagen weitgehend aus, die man vom UKW-Band kennt. Aber schaut man jetzt mal zum Beispiel in Bundesländer wie Bayern, die planen ja jetzt schon, kann man sagen, der Bayerische Rundfunk plant das 4- oder sogar 5-fache an Sendeanlagen für DAB+, von dem, was er auf UKW betrieben hat. Das ist natürlich schon ein wahnsinniger Aufwand. Und bei den noch höheren Frequenzen braucht man dann natürlich noch mehr Standorte. Gut, es gibt jetzt schon erste Versuche. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon gelaufen ist. Also zumindest war es mal angekündigt zwischen Stuttgart und Heilbronn. Da will man das so machen. Man will von zwei großen Sendeanlagen senden, also von zwei Sendetürmen. Das ist einmal in Stuttgart und einmal in Heilbronn. Und im Gebiet dazwischen plant man tatsächlich von bisherigen Mobilfunkmasten so eine Art Füllsenderstruktur. Das ist ja auch, soll ja auch alles in der Gleichwelle arbeiten, 5G Broadcast. Und da ist dann natürlich mal interessant, wie das funktioniert. Das Problem ist, das weiß heute noch keiner. Denn ich kann mich jetzt erinnern, so vor ein paar Wochen haben wir auch selbst darüber berichtet, der österreichische Netzbetreiber ORS, der hat jetzt erstmal die erste Blackbox auf den Markt gebracht, genau, für 5G Broadcast. Vorher konnte man das nur über einen riesen Server empfangen, natürlich auch mit einer Dachantenne und so weiter und so fort. Das kann man natürlich mit dem Empfang, wie er dann irgendwann mal sein soll, in einem kleinen Handy, überhaupt gar nicht vergleichen. Das heißt also, da gibt es im Moment noch nicht mal Simulationen drüber, wie das überhaupt mit so einem kleinen Gerät funktioniert. Und ich kann mich erinnern, es gab damals mal diese kleinen Handhelds, du weißt es vielleicht auch noch, für DVB-T.
Ja, genau.
Und da war es auch schon immer sehr problematisch, obwohl wir im Rhein-Main-Gebiet wohnen. Ich hatte damals ja mal testweise so ein paar kleine Empfänger da gehabt. Also man musste dann schon ans Fenster oder besser sogar ins Freie gehen, um überhaupt dann ruckelfrei Fernsehbilder empfangen zu können, obwohl man da wirklich Sicht auf zwei oder drei Sendeanlagen sogar teilweise hat. Also ich sag jetzt mal, da bin ich da auch ein bisschen skeptisch, ob das wirklich technisch so gut funktioniert, zumal, wie gesagt, man muss ja schon da mit enormen Sendeleistungen arbeiten. Also der Testbetrieb des Bayerischen Rundfunks, weiß ich, der fand ja vom Wendelstein zum Beispiel mit 100 Kilowatt statt. Das ist natürlich schon ordentlich, aber muss man aufgrund der hohen Frequenzen dann auch schon. Und ob das wirklich dann so effektiv ist. Also wie gesagt, das Problem ist ja im Endeffekt hausgemacht. Klar, die Privatradios wollen unbedingt auf die Smartphones. Wir hatten ja in einem der letzten Podcasts halt auch das Thema, dass junge Radiohörer selbst oft gar kein Radio mehr besitzen, sondern Radio dann immer mehr mittlerweile über Smartphone hören. Das ist ja im eigenen WLAN-Netz überhaupt kein Problem. Da wird dann halt Internetradio genutzt. Und trotzdem haben die Rundfunkveranstalter da das Problem, sie müssen es natürlich auch bezahlen. Selbst wenn man im WLAN Radio hört, kostet jeder einzelne Hörer Geld. Und bei 5G Broadcast, das ist halt ein Multicast-Verfahren. Das heißt, es wird einmal ausgestrahlt an unendlich viele Nutzer. Und das ist natürlich dann der Vorteil für den Anbieter, dass er dann sagt, da kann er natürlich ordentlich Geld sparen. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite, die Nachteile sind, es muss erstmal, wie gesagt, schon wieder ein ganz neues Netz aufgebaut werden. Das Ganze muss finanzierbar sein, wobei gut, man hat dann vielleicht auch Fernsehanbieter, die mitmachen. Das heißt, wenn einmal der Kanal vorhanden ist, da können dann Radios, denke ich mal, wie es jetzt teilweise sogar auch schon bei DVB-T2 der Fall ist. Also wer jetzt mitbekommen hat, der Norddeutsche Rundfunk strahlt ja jetzt über sein DVB-T2-Netz auch Hörfunk aus und hat ja die Kapazitäten, die sind ja schon da. Das heißt also, man muss sich da im Endeffekt dann nur einmieten als Privatradio, um dann da mitzumachen. Das muss man natürlich dann erstmal sehen, aber wie gesagt, das steht und fällt natürlich auch damit, ob die Fernsehanbieter auch da mitmachen wollen. Und da muss es dann, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, auf einen Nachfolger schon von DVB-T2 hinauslaufen. Wobei, da sehe ich fast größere Chancen, weil DVB-T2 hatten wir auch mal als Thema von einem vorherigen Podcast hier, wird ja doch mehr oder weniger stiefmütterlich in Deutschland behandelt und ist nie so riesig ausgebaut worden. Das heißt also, das ist etwas, was man eher noch dann ersetzen kann, vielleicht dann tatsächlich irgendwann mal durch 5G-Broadcast. Aber wie gesagt, im Moment sind es wirklich sehr viele Fragezeichen.
Ja, das nächste Fragezeichen, was ich so ein bisschen sehe, wer mit 5G-Smartphones schon Erfahrungen hat, der wird feststellen, die Geräte der ersten Generation, bei denen wird der Akku schneller leer, als man hingucken kann. Bei den Geräten der zweiten Generation versuchen die Hersteller, das so auszubalancieren, dass auf 5G nur dann zurückgegriffen wird, wenn man es braucht. Also für eine WhatsApp-Nachricht zu schreiben, braucht man kein 5G. Ganz einfach. Für HD-Video vielleicht schon eher. Sprich, man spart dadurch Strom, dass man 5G teilweise abschaltet. Ich frage mich, wie lange hält ein Akku eines durchschnittlichen Handys, über das man 5G Broadcast empfängt? Sicherlich ein Anfangsproblem, weil wenn wir uns erinnern, Ende der 90er, die berühmten DAB-Radios von Percell, die damals auf der IFA verteilt wurden, da war das ja auch so. Du hast eine halbe Stunde Radio gehört und der Akku ist vor Angst zusammengezuckt und war dann auch eine weitere halbe oder dreiviertel Stunde später tatsächlich leer. Und ich kann mich erinnern, so 2006, 2007 bin ich durch Berlin gefahren mit der S-Bahn, habe mit dem Nokia Communicator über UMTS damals noch tatsächlich schon Webradio mobil gehört, so wie die sich das heute mit dem Smartphone über 5G Broadcast vorstellen würden, die Privatradios. Das war also auch so. Ich bin da von einem Kumpel, bin ich dann im Endeffekt, der in Lichterfelde wohnt, in meine damalige Wohnung in Charlottenburg gefahren und habe eigentlich schon fast zum Zweitakku gegriffen. Also ich kam dann wirklich gerade so mit dem ersten Akku wieder zu Hause an. Also sprich, der Strombedarf war einfach enorm und du kriegst einfach so einen starken Akku gar nicht in so ein Handy. Das könnte in der Anfangszeit auch ein Problem sein. Wie gesagt, bei DAB, DAB Plus, hat man das mittlerweile eigentlich ganz gut im Griff. Ich denke mal, die nächste oder übernächste Generation der 5G-Smartphones für den reinen Datenbetrieb wird das auch so sein, dass die von der Akkulaufzeit immer besser werden. Wir hatten gerade im vergangenen Podcast über 5G Standalone von Vodafone gesprochen. Die Vodafone-Leute sagen also auch, 5G Standalone bringt etwa 20%, haben sie gesagt, 20% mehr Akku-Reserven gegenüber gleiche Bedingungen, gleiches Gerät etc. pp. 5G Non-Standalone. Sprich, da geht die Entwicklung ja auch weiter. Aber ich denke mal, bei 5G Broadcast, was ja dann wiederum ein neuer Standard ist, könnte das in der Anfangszeit auch das Problem sein. Und da sind wir wieder bei den Mobilfunkbetreibern. Haben die Lust drauf, dass du dann deren Datentarife gar nicht mehr nutzen kannst, weil dein Akku leer ist? Oder sagen die, nö, wollen wir nicht und wir machen jetzt, die Leute sollen weiter streamen. Das läuft mittlerweile auch mit dem Akku einigermaßen.
Ja, man muss aber dann auch erstmal abwarten, in welche Geräte 5G Broadcast überhaupt integriert wird. Also wir haben ja bis jetzt immer nur von Smartphones geredet. 5G Broadcast ist aber ein ganz klassischer Rundfunkstandard und es ist zumindest mal angedacht, dass 5G Broadcast auch in klassische Kofferradios, in Fernseher, dann wie heute DVB-T2 in einem Fernseher integriert wird, soll es dann irgendwann, beziehungsweise es gibt sogar, glaube ich, schon ein oder zwei Modelle, die schon darauf vorbereitet sind, dass 5G Broadcast dann auch klassisch in ein Fernsehgerät eingebaut wird oder Receiver wird es dann wahrscheinlich geben. Also wie gesagt, da muss man dann erstmal schauen, wo kommt dieser Standard, wenn er dann überhaupt sich so entwickelt, wie sich die Protagonisten im Moment vorstellen, wo kommt er überhaupt überall rein? Ne? Also wie gesagt, Smartphones ist dann vielleicht, klar, vielleicht das Hauptargument, warum man jetzt schon wieder einen neuen Rundfunkstandard braucht, eben weil die aktuellen Standards DRB Plus und DVB T2 nicht in Smartphones integriert worden sind. Wie gesagt, ich sehe da, wie gesagt, noch so viele offene Fragen. Man muss jetzt, wie gesagt, erst auch mal abwarten. Mich würde jetzt mal interessieren, wie geht's denn jetzt weiter? Ich habe es hier angesprochen. Diesen Testempfänger von der ORS, den gibt's inzwischen. Aber auch das ist erstmal nur ein erster Schritt. Auch davon werden wahrscheinlich nur 10, 20 oder wie viel auch immer im Umlauf sein. Das ist also wirklich auch nur für reine Testzwecke. Wann gibt's dann erstmals einen Real-Life-Testbetrieb? Und ich kann mich erinnern, wir hatten den ersten Podcast zu diesem Thema mal vor 2-3 Jahren gemacht. Da habe ich so wirklich so spekuliert, ja, wahrscheinlich so in 3 oder 4 Jahren ist es dann soweit, dass man dann tatsächlich das dann auch schon mal an einem Handy austesten kann. Mittlerweile haben wir 2021 und ich sage immer noch, ich rechne mit 3 oder 4 Jahren, bis es dann tatsächlich dann irgendwann mal so weit ist. Also im Moment sehe ich die Entwicklung tatsächlich immer noch nicht so weit, dass man da wirklich jetzt mal von einem Standard reden kann, der in 2 oder 3 Jahren schon verfügbar ist. Du hast ja schon angesprochen, 2030 ist ein Zeitfenster, wo generell fraglich ist, werden die Frequenzen für DVB T2 nochmal verlängert?
Ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Die Weltrundfunkkonferenz 2023. Da werden ja die Weichen gestellt, wie geht's mit diesem fraglichen Frequenzspektrum über 2030 hinaus weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man momentan Mega-Investitionen tätigt, wo man noch nicht mal weiß, kann man, bis die Entwicklung in 3, 4 Jahren abgeschlossen ist, kann man überhaupt loslegen. Das heißt, so richtig wirklich kann man eigentlich erst planen, wenn man tatsächlich weiß, was die Weltrundfunkkonferenz in 2 Jahren dann darüber entschieden hat. Andererseits, man könnte auch was ganz anderes machen. Man könnte sogar dafür sorgen, dass man, sagen wir mal, die bestehende Sendernetzstruktur weiterverwenden könnte, was ganz Verrücktes. UKW-Abschalttermine auf 100 Megahertz macht man 5G-Broadcast. Theoretisch möglich. Weil DAB jetzt da auch in zusätzlichen Frequenzbereich etablieren, weiß ich nicht. Aber ein neuer Standard im bisherigen 3-Meter-Band, sage ich mal, warum eigentlich nicht?
Hätte wahrscheinlich sogar einen Vorteil, denn dann braucht man wieder wesentlich weniger Sendeanlagen. Genau. Also das wäre natürlich dann auch eine Überlegung wert, ob man das eine mit dem anderen verbindet. Denn UKW ist endlich, auch wenn viele es immer noch nicht einsehen wollen. Aber wir reden, wie gesagt, jetzt natürlich nicht von einem Zeitfenster in den nächsten 3 oder 4 Jahren. Wir sind ja hier nicht in der Schweiz. Aber UKW-Lizenzen, die aktuellen, die laufen halt ja jetzt mindestens noch mal 10 Jahre. Und wie gesagt, was danach ist, muss man dann halt mal abwarten. Es kann natürlich auch sein, Wir hatten das Thema ja auch schon hin und wieder, auch in Podcasts angesprochen. Zuletzt, wie gesagt, die RBB-Intendantin, die ja auch jetzt immer noch ganz offen davon redet, dass DAB Plus auch nur eine Brückentechnologie ist. Wobei, wie gesagt, genau genommen ist jede Technologie eine Brückentechnologie. Irgendwann hört alles mal auf. Ausgeschlossen ist das auch nicht, dass dann tatsächlich 5G Broadcast irgendwann dann auch DAB Plus wieder ersetzen könnte. Aber wie gesagt,
das würde es also längerfristig, denke ich mal, egal ob Rundfunk, ob Fernsehen, längerfristig würde das alles mal IP-basiert sein. Nur wann und wie das dann heißt und so weiter. Ich glaube, dafür ist es einfach noch zu früh.
Ja, und wenn heute die Radioveranstalter sagen, wir wollen auf diese Technik drauf, muss man ja auch dazu sagen, wird es in 10 oder 15 Jahren, auch dieses Thema hatten wir zuletzt gehabt. Heute machen wir quasi die Podcast-Klassiker sozusagen. Ja. Jetzt müssen wir hier nur so eine Verlinkung einbauen, wo man dann jeweils sich den jeweiligen Podcast dann auch noch anhören kann. Nein, worauf ich hinaus wollte, also man weiß ja gar nicht, ob es Radio in diesem Sinne dann in 10, 15 Jahren überhaupt noch gibt. Ne? Das ist dann wiederum die nächste Frage, die sich dann stellt.
Ja. Ich gehe da schon davon aus, in welcher Form, in welchem Umfang, das ist die nächste Frage. Und auch da könnte natürlich 5G-Broadcast eine Rolle spielen, indem man über 5G-Datennetz dann einen Rückkanal aufbaut, um das Ganze etwas interaktiver zu gestalten, zum Beispiel.
Ja, wäre eine Möglichkeit. Ja, aber ansonsten, die Technik ist genauso schnelllebig, hätte ich gesagt, wie das Coronavirus. Also wir wissen wirklich nicht. Also gut, da ist es dann teilweise so, dass man in 3 Wochen schon wieder alles über Bord werfen muss. Technisch geht's dann doch ein bisschen langsamer, aber wir wissen heute noch nicht, wie in 4 oder 5 Jahren generell die Mediennutzung aussieht, was es dann noch an ganz neuen Ideen gibt. Und es kann durchaus sein, dass wir im Moment über 5G-Broadcast reden und wenn wir dann ein Zeitfenster 2030, 2032 sehen, dass wir dann schon wieder 6G oder 7G haben. Also dann.
Wir haben in 2030 6G, das steht fest.
Ja, eben. Und ist dann natürlich die Frage, ob man das Kind dann nicht doch wieder ganz neu benennen muss.
6G-Broadcast
oder wie auch immer. Und also wie gesagt, für mich ehrlich gesagt heute alles noch Zukunftsmusik. Ja, was kann man den Leuten jetzt empfehlen, die jetzt wirklich Radio und Fernsehen mobil schauen wollen? Also ich sag jetzt mal, mobil hat man beim Fernsehen nicht wirklich eine großartige Wahlmöglichkeit im Moment. Man ist quasi gezwungen, über Smartphone oder Tablet schon das Mobilfunknetz zu nutzen, wenn man nicht gerade...
Zumal es für T2 auch nie so eine größere Auswahl an so kleinen Watchmen und so weiter gab.
Da gibt's, glaube ich,
schon gar nicht, wenn du jetzt Freenet noch empfangen möchtest. Also für Öffentlich-Rechtliche mag das alles noch gehen, aber mit Freenet wüsste ich da gar nichts, ehrlich gesagt.
Ein Gerät gibt es von Xoro, glaube ich, das auch so ein Empfangsteil für Freenet hat. Ansonsten gibt es ein paar wenige noch solche Handhelds. Wir hatten zuletzt noch mal eins vorgestellt, die aber dann wirklich nur für Free-to-Air-Empfang geeignet sind. Das heißt also RTL, Sat1, da schaut man dann auch schon wieder in die Röhre. Also wie gesagt, beim Radio, beim Fernsehen ist es in jedem Fall so, wenn man mobil schauen muss, sollte man schon zusehen, erstens mal am besten irgendwie einen Anschluss an ein Stromnetz greifbar zu haben. Denn ansonsten wird es schwierig mit einem Fußballspiel von 90 Minuten.
Das geht eigentlich mittlerweile. Also das war vor 3, 4 Jahren tatsächlich noch ein Thema. Das geht mittlerweile. Was dann wirklich eher noch, gerade wenn es um Videostreaming geht, ein Thema ist, ist Datenvolumen. Und da sind die deutschen Netzbetreiber ja doch noch vergleichsweise knauserig. Also möglichst, jetzt werde ich wieder von den Netzneutralitätsleuten gesteinigt, möglichst Stream-on oder Vodafone-Pass. Oder eben, wie es bei O2 oder auch bei 1&1 mittlerweile verfügbar ist, echte Flatrates. Ja, und die müssen ja nicht unbedingt megamäßig viel kosten. Man muss ja auch keine Monatsflatrate nutzen. Es gibt ja auch Anbieter, die Tagesflatrates dann für 3, 4, 5 Euro anbieten. Ich bin ja jetzt nicht jeden Tag unterwegs und will ein Fußballspiel mobil gucken. Vielleicht ist bei der AM ein bisschen häufiger demnächst als jetzt im normalen Alltag. Aber trotzdem reicht ja dann vielleicht auch, wenn man einen Tarif hat, wo es als Option dann tatsächlich auch eine Tagesflat, eine Dayflat gibt. Ja, das wäre die Alternative zu einer teuren Monatsflatrate.
Ja, beim Radio ist das alles ein bisschen einfacher. Also wie gesagt, klar, es gibt auch da die Möglichkeit, Webradio zu nutzen. Und auch da hat man natürlich die Möglichkeit mit Stream On und solchen Dingen, die es mittlerweile gibt, dass es nicht mehr ganz so stark in Geldbeutel geht. Da ist dann eher das Problem teilweise wirklich noch der Netzausbau. Also wir befinden uns jetzt gerade mal ausnahmsweise hier im Studio in Freudenstadt im Schwarzwald. Wenn man hier über die B294 fährt Richtung Pforzheim, da hat man nach 5 Kilometern dann wirklich schon ein absolutes Sendeloch, hätte ich fast gesagt. Also ist, wie gesagt, auch noch nicht mal mobilfunktechnisch irgendwas machbar.
Und zwar egal welches Netz, ich kenne die Strecke.
Ja, genau. Also es ist wirklich fürchterlich und da ist also wirklich im Moment noch gar nichts zu machen. Ansonsten eine Alternative, wer Mobilradio hören möchte, tatsächlich beziehungsweise DAB+. DAB Plus gibt es eine stattliche Anzahl von so kleinen, kompakten Mini-Empfängern, die man dann auch mit dem Kopfhörer nutzen muss, also um beispielsweise mal Fußball oder Nachrichten oder auch mal irgendeine beliebte Radiosendung mal unterwegs zu hören, sind diese Teile ganz praktisch. Es gibt sogar auch die Möglichkeit, DAB Plus über einen Stick am Smartphone zu nutzen, aber das ist wiederum eine Anwendung, die suboptimal ist. Also erstens mal, sie ist eher was für Freaks, kann man sagen. Man muss immer noch.
Geht schon mit der Verbindung zwischen Stick und Smartphone los. Das ist ja unterwegs in der Jackentasche oder so eine Sollbruchstelle.
Ja, eben. Also man braucht noch ein spezielles Kabel dafür. Man braucht dann noch eine Antenne, die man immer mit sich rumschleppt. Also es ist keine attraktive Lösung. Da sind diese Taschenempfänger, wie gesagt, diese Pocket-Empfänger schon besser. Die gibt's mittlerweile ab 20 Euro werden die teilweise schon angeboten. Also wer wirklich, und die sind sogar relativ empfangsstark, besser sogar als der Empfang, wie du angesprochen hast, in dem LG Stylus 2. Also da habe ich also tatsächlich schon recht gute Erfahrungen gemacht damit, wenn ich mal irgendwo einen Diensttermin habe, irgendein Interview außerhalb und dann mal über Nacht im Hotel, habe ich dann öfter schon mal so einen Pocket-Empfänger mit dabei gehabt. Das ist also dann doch für einen Radioempfang schon eine Alternative.
Wäre ein bisschen mehr ausgemüht. Ich habe diesen Pocket-Empfänger von Sony, der hat ursprünglich so 60, 70 Euro gekostet. Kriegt man momentan mittlerweile im Onlinehandel so um die 50 Euro schon. Hier in Freudenstadt, Österreich und Schweiz auf DAB Plus kein Problem. Also tatsächlich leistungsstark. Einfach nur mit der eingebauten Antenne, ohne jetzt einen riesen Aufbau oder so. Also da kann man schon einiges mit reißen.
Ja, das ist richtig. Also das sind dann erstmal so die Überbrückungstechnologien, sage ich jetzt mal, bis dann 5G-Broadcast wirklich mal kommt oder auch nicht kommt. Denn wie gesagt, da sind im Moment so viele Fragezeichen, so viele Probleme noch aus dem Weg zu räumen. Wir harren der Dinge, die da kommen. Und ich würde sagen, in 10 Jahren machen wir dann zum Sendestart einen neuen Podcast.
Würde ich sagen. Michael, wir sind 10 Jahre. Nee, so lange nicht.
Nein, wir kommen dann zurück mit einem anderen Thema. Alles klar, okay. Okay, bis dahin, tschüss.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.